Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Amen. Was war zuerst? Die Henne oder das Ei? Sie können antworten, müssen aber nicht. Das Problem ist grundsätzlich ja gelöst. Biologisch gesehen ist natürlich klar, dass das Ei zuerst war, bei den Dinosauriern, und irgendwann werden dann mal die Hühner da draus. Aber die Problematik, die wir sprichwörtlich mit diesem Problem verbinden, ist ein gewisses Dilemma. Dinge, aus denen etwas wird, woraus wieder diese Dinge werden. Aus dem Ei wird das Huhn und aus dem Huhn kommt ein Ei, aus dem dann wieder ein Huhn wird. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht so genau sagt, wir bräuchten so einen direkten Punkt, wo man sagt, aus dem Ei ist das erste Huhn gekommen. Was war jetzt also zuerst? Diese Problematik, die erlebt der Jakobusbrief auch ein bisschen. Und heute, wir haben ihn gehört, ein etwas sperriger Text für uns Protestanten. Aus den Werken wird man gerecht, nicht aus dem Glauben allein. Da schrillen schon alle Alarmglocken, zumindest bei mir. Das scheint doch ein wenig schwierig zu werden, wenn wir uns den Himmel aufschließen wollen mit dem, was wir tun und lassen. Luther hat ja deutlich in Paulus Anklang festgestellt, das wird nichts. Hat es selbst in seinem Leben erlebt. Aber ist eigentlich diese Frage in diesem Abschnitt, den wir heute schon gehört haben, die zentrale? Geht es eigentlich um Werkgerechtigkeit an der Stelle? Was war jetzt zuerst? Der Glaube oder das Werk? Für Luther ist das die Problematik mit dem Jakobusbrief, der strohernen Epistel. Auf der anderen Seite sagt er, der wirkliche Glaube kann gar nicht bei sich bleiben, der muss raus. Also dieses Ei des Glaubens muss zerbrechen, damit daraus was Neues wird, damit wieder neuer Glaube entstehen kann. Also das Huhn muss aus dem Ei, damit es neue Eier legt, wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen. Deshalb hat er den Jakobusbrief so ungern, wie er ihn hatte, dann doch weiter als wichtigen Brief anerkannt. Er stellt ihn ziemlich weit nach hinten, in dem, was so sinnvoll zu lesen wäre, aber er nimmt ihn dann doch mit. Und ich glaube, wir tun dem Jakobusbrief nicht ganz recht, oder ich nicht ganz, wenn ich ihn als Gegenstück zur paulinischen Theologie lese. Denn so ist er eigentlich gar nicht gemeint. Und man kommt der Sache nur nahe, wenn man überlegt, an wen schreibt Jakobus eigentlich und für wen sind diese Worte, die er uns da mitgibt, gerichtet. Und ich lese sie uns nochmal vor, damit wir wissen, was eigentlich unsere Grundlage ist. Was hilft's, liebe Geschwister, wenn jemand sagt, er habe Glaube und hat doch keine Taten? Kann denn der Glaube allein selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung oder an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geh hin in Frieden und wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist doch der Glaube, wenn er nicht Taten hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es übrigens auch und zittern. Willst du nun einsehen, du dummer Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Taten und durch die Taten ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Taten gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Taten gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Tatentod. Jakobus schreibt auf Griechisch an gebildete und finanzkräftige griechische Christen. Er schreibt an Menschen, die sich normalerweise nicht mit den einfachen Bevölkerungsschichten abgeben. Und an die schreibt er, der Glaube ist schon da, das Ei ist vorhanden. Und die fordert er auf, aus dem Ei jetzt was entstehen zu lassen. Das ist der Punkt, der für Jakobus wichtig ist an der Stelle. Er nutzt diese zwei sperrigen Beispiele, aus dem Alten Testament, die er ein wenig anders anbringt, als sie Paulus benutzt. Abrahams Opferung Isaaks stimmt ja nicht ganz, Isaak wird ja nicht geopfert. Und wenn man genau hinguckt, ist das insgesamt ein etwas schwieriger Text. In jüdischer Auslegung hat Abraham nämlich versagt an der Stelle und nicht wirklich bestanden. Das kann man ganz gut nachvollziehen. Gott spricht immer direkt mit Abraham bis zu diesem Tag auf dem Berg Moria, wo er fast seinen eigenen Sohn umbringt, aus blindem Gehorsam. Der Engel schreitet ein, von da an spricht Gott nie wieder persönlich mit ihm. Interessanter Gedankengang. Aber das Vertrauen, was Abraham da mitbringt, diesen blinden Gehorsam, seinen 34-jährigen Sohn dort oben fast auf dem Opferaltar zu töten, das wird als Glaubensleistung betrachtet. Und die Hure Rahab, eine ähnlich sperrige Geschichte. Wer letzte Woche hier war, vielleicht war der Predigttext. Die Geschichte von Jericho, eine Wirtshausbesitzerin, ob die nun wirklich Hure war, lässt sich überhaupt gar nicht so richtig nachvollziehen. Sie lässt die beiden Späher von Josua ein, die dann die Stadt auskundschaften, lässt sie aus dem Fenster wieder heraus, sodass dann die Einnahme Jerichos passieren kann. In der Genealogie unter Matthäus ist sie eine der Stammmütter Jesu. Eine Glaubenstat, eine Tat der Nächstenliebe vielleicht eher, die Späher zu schützen. Denn so richtig konnte sie nicht wissen, was daraus wird, dass Jericho komplett eingenommen wird. Beide Geschichten benutzt Jakobus, um den Menschen, denen er schreibt, etwas deutlich zu machen. Wenn ihr Glauben habt, dann ist das viel wert. Ihr dürft euch darauf verlassen, dass Gott euch liebt, dass Gott will, dass euer Leben gelingt. Aber das darf nicht bei euch bleiben. Das darf nicht nur in eurem eigenen Herzen Kreise drehen, so wie das Küken nicht im Ei bleiben darf. Denn wenn ihr wirklich glaubt, dann muss es nach draußen. Dann müsst ihr tätig werden. Gott ist für uns und ihr seid für die anderen da. Das ist die Idee, die Jakobus seiner Gemeinde mitgeben möchte. Wenn ihr Glauben habt, dann darf der nicht bei euch bleiben. Wenn es echter Glaube ist, dann drängt der nach draußen. Und so versteht Luther es auch. Echter Glaube muss Früchte bringen. Wir haben es heute gebetet. Wer im Rat Gottes sitzt, also an Gott glaubt, der ist wie ein Baum gepflanzt an einem Bach, der Wasser und Nahrung bekommt und damit Früchte bringt. Die Nahrung und die Früchte gehören zusammen. Aber zuerst war die Nahrung. Zuerst war Gottes Wort für uns. Gottes tätige Liebe in uns, die uns stark macht, die uns herausfordert, die uns auch den anderen sehen lässt in seiner Not. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben beim Anschauen. Das ist einer der diakonischsten Texte des Neuen Testamentes. Geh raus und kümmere dich um deinen Nächsten. Schau hin. Nimm das, was du als Stärke für dein Leben entdeckt hast und gebe es anderen. Lass es anderen zur Stärke werden. Das Ei ist da, bei der Gemeinde von Jakobus damals, bei uns auch, wir sitzen hier und lassen uns heute stärken. Dann hinausgehen und den Glauben ausbrechen lassen, aus dem geschlossenen System. Wenn er stark genug ist, wenn er genug Nahrung bekommen hat, dann drängt er nach draußen und will sich anderen zuwenden. Das ist nämlich die Natur des Glaubens. Der bleibt nicht bei sich selbst. Kann er gar nicht. Denn ansonsten ist es kein echter Glaube. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen in dem Vertrauen auf unseren Herrn Christus Jesus. Amen.